Alles klar bei euch? So. Ist das so? Ja? Gut. Prima, bis hierhin auch keine Rückkopplung. Das ist ja alles super hier. Technikteam hat mich und alles andere im Griff. So. Ja, mal einen kleinen Rückblick. Was würdet ihr sagen, was ist euer Eindruck der Predigten in diesem Jahr? Würdet ihr sagen, kann man so ein Thema raus erkennen? Wo sind wir denn gelandet dieses Jahr? Das war jetzt der Mitmachteil. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. In meinem Konzept steht drin, Dialog mit dem Publikum. Also legt mal los. Was denkt ihr? Was haben wir dieses Jahr? So, würdet ihr sagen, wir haben ein Grundthema gehabt? Machen wir es nicht so schwer. In den vergangenen 6 Monaten, seit den Sommerferien. Ermutigung. Ja, Ermutigung sollte eine Predigt immer sein. Weil das mit der Christenverfolgung macht nicht so viel Spaß. Auch nicht im Gottesdienst. Haben wir noch andere Vorschläge? Okay, Gott ist groß. Das sollte bei einer Predigt ja tendenziell immer kommen. Ein spezielles Thema, würdet ihr sagen? Eher nicht so. Danke. Ja, wir sind in Gott, ja. Denke ich mal, würde ich auch so unterstützen. Nach meiner Meinung, die Predigten, die wir hatten in den letzten 4, 5, 6 Monaten, zielten sehr, sehr konkret darauf ab, zu dem Thema, wer sind wir eigentlich in Gott? Was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein? Was haben wir alles geschenkt bekommen? Und man versucht ja immer, wenn man predigt, einen gewissen, würde ich sagen, ganzheitlichen Überblick zu behalten und zu haben. Das heißt, dass man ein Thema so objektiv wie irgendwie geht darstellt. Und mir ist aufgefallen, dass wir was vergessen haben bei dem Thema Kindschaft, Sohnschaft. Wer sind wir in Jesus Christus? Und ich habe gedacht, naja, dann reichen wir das halt zum Ende des Jahres nach, damit wir dann ein komplettes Bild haben zu diesem Thema. Ich möchte ja nicht, dass ihr hier irgendwie mit einer Lücke ins Himmelreich kommt, das wäre ja schlimm. Egal. Ich habe das Thema mal genannt, für die CD nachher auch wichtig, die zweite Seite der Erbschaft. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Wir hatten es ja sehr stark von wir sind Erben, was ist in diesem Erbe alles so enthalten, was haben wir geschenkt bekommen, was macht denn diese Sohnschaft überhaupt aus? Und heute geht es um das Thema die zweite Seite der Erbschaft. Es ist doch interessant, dass nachdem wir uns entschieden haben, für Jesus Christus und mit ihm zu gehen, die Sachen ja extrem einfacher werden, oder? Ja, man kommt in den Himmel, man schwebt so durch seinen Alltag hinweg, hat so eine innere Ruhe und Zufriedenheit, oder? Gar keinen Stress. Der Hebräerbrief nennt das, dass wir einen anderen Sabbat empfangen haben, eine andere Ruhe. Ja, es ist ja interessant. Wir hatten vor 2 Wochen war das, Lea, glaube ich, so ein dickes Buch bei uns im Briefkasten, ja, von den 7-Tages-Adventisten, die über 600-700 Seiten versucht haben zu erklären, warum der Sabbat so wichtig ist. Ich habe nach dem Vorwort aufgegeben. Und es ist interessant, die Frage, sind wir wie die Juden, die in die Ruhe eingehen werden? Oder sind wir so wie das Neue Testament, die von der Ruhe ausgehen werden? Das muss ich jetzt nicht so unbedingt an einem Tag ausmachen, aber die Geisteshaltung, die Herzenshaltung, die ist, denke ich, extrem wichtig, ja? Also ich bin froh, dass wir hier sind, weil wir gehen von der Ruhe aus und wir brauchen nicht erst in die Ruhe eingehen. Das merkt man ja auch an uns so tagsüber, ne? So in der ganzen Zeit. Ja? Also wir sind herrlich erlöst, können über Wasser gehen, wir machen Wasser zu Wein. Also es ist super klasse bei uns. Und alles prima, oder? Nee, doch, leichte Zweifel da, oder? Warum ist denn das so? Warum ist das Leben so schrecklich normal? Ja, wir kommen hier mit dem Anspruch dran, ja, so Schlangen und Skorpione, ach, überhaupt kein Problem. Ja, Krankheiten haben wir im Griff, wie wir auch uns im Griff haben, so unsere fleischliche Haltung, die wir haben. Vor allem bei mir sieht man das in den letzten 6 Monaten. Ja, wir haben ja alles im Griff. Ja, wir leben immer zwischen dem, was wir denken, wie denn Christsein sein könnte oder sollte, und haben das Problem, dass wir jetzt schrecklich normal sind. Ja, wir haben ein Konto, das überzieht sich von alleine. Wir wissen meistens nicht, warum. Wir müssen uns auch an die Straßenverkehrsordnung halten, wie alle anderen auch. Und da kommt noch ein Quäntchen hinzu, dass wir hergehen und wir haben da noch so eine Antenne seit unserer Bekehrung, nämlich, dass wir merken, dass da plötzlich ein ganz anderer Druck da ist. Ein ganz anderer Anspruch in unserem Leben. Und ich denke, das ist der Punkt, um den es heute gehen soll, nämlich die Frage, warum ist unser Christsein, das, was uns ausmacht, so angefochten? Warum ist das, was wir uns vornehmen, wie wir denn sein sollen oder wollen, warum erlebt das so einen Druck in unserer Familie? Warum gehen wir nicht her und sagen, naja, wir lesen ein prima Buch und dann klappt das schon? Es klappt eben irgendwie nicht, oder? Wir lesen erstmal das Buch, dann versuchen wir das, dann merken wir das, boah, ist das höllenschwer hier. Ja? Und dann 2 Wochen später, dann geben wir die ein oder andere Illusion auf, und dann reden wir nur noch über das Buch als Konzept mit unseren Freunden, weil die müssen ja auch wissen, dass wir Bücher lesen, und am Ende bleibt eigentlich nicht so viel übrig dabei. Ja? Egal in welchem Bereich, ob das Erziehung, Ehe ist oder sonstige Geschichten. Ja, das Problem ist, die ganzheitliche Veränderung, die wir uns eigentlich gegenseitig nachsagen, haben wir das Problem, da kommen wir meistens emotional gar nicht so hinterher, oder? Oder erzähle ich hier gerade Kram, der irgendwie bei euch anders ist als bei mir? Helft mir bitte. Ja? Okay, gut. Also, die Frage ist, warum ist unser Leben so unter Druck? Warum ist das angefochten? Woher kommt das? Warum ist das die zweite Seite unserer Erbschaft? Und ich hätte da euch einen Bibelvers im Angebot. Heute Lukas 22, wenn ihr eine Bibel habt. Ich habe meine mal dabei. Da wollen wir mal reinschauen und gucken. Oh, da haben wir eine andere Predigt. Packen wir die mal weg. Lukas 22. Und es ist, würde ich sagen, beim ersten Lesen gar nicht so offensichtlich, was denn der Prediger heute Morgen sagen möchte. Aber ich denke mal, wir finden das noch gemeinsam heraus. Lukas 22, Vers 54 und weitere. Ich fange da einfach mal an. Ich habe hier die Schlachter. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, also hier geht es um Jesus Christus, der vor den Hohen Rat geschleppt wird und so weiter. Also nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihnen aber eine Magd beim Feuer sitzen und schaute ihn an und sprach, hey, du gehörst auch zu dem da, oder? Er aber leugnete und sprach, Weib, ich kenne dich nicht. Und bald danach, nee, ich kenne ihn nicht, Entschuldigung. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach, du gehörst doch auch zu dem da, oder nicht? Hier, Fisch auf dem Auto, du bist dort auch einer von denen. Redest doch auch so komisch. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von einem anderen und sprach, wahrhaftig, der war doch auch bei dem. Denn er ist ein Galiläer. Kommst du aus Bretten, gehörst auch zur Gemeinde. Ha, das wäre schön. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du da sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Petrus folgte dem Herrn nach. In welcher Beziehung? Was steht da? Wie folgte er dem Herrn nach? War nah an seinem Herzen? Von ferne. Ja, Sicherheitsabstand. Ich glaube, das machen wir auch manchmal, oder? Ja, so einen natürlichen Sicherheitsabstand, ja, so gesellschaftlich ankommen, so ein bisschen, so. Aber Ferne, so ein bisschen Abstand haben, so, dann wird das angesprochen. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Wesenszüge von Petrus eingehen oder so, das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Was war der zentrale Anklagepunkt dieser drei Angriffe, die der Petrus erlebt hat? Du warst doch auch bei dem. Und hier erkennen wir eine Wahrheit nach meiner Meinung. Hier erkennen wir etwas, was uns auch betrifft. Egal wie wir Jesus nachfolgen, wie intensiv unsere Beziehung zu ihm ist. Aber es hat da etwas stattgefunden. Wir gehören doch auch zu ihm. Was hat Petrus denn getan, was denn so angriffswürdig wäre? Ist es so wie Jesus hergegangen und hat den Tempel aufgeräumt und hat den hohen Priestern gezeigt, wie es denn geht? Ist der Petrus hergegangen und hat gesagt, hey, liebe Leute, ihr seid alles Heuchler? Frau angeguckt, Ehebrecher? Ist er hergegangen und stand in der Kritik und hat die Leute aufgerüttelt? Nee. Der wurde in einen Ort geschickt und wurde zu ihm gesagt, du geh da mal hin und treib mal Dämonen aus. Und dann kam er wieder und war begeistert. Jesus hat zu ihm gesagt, hier, mach das mal, geh mal in die Örter und heil mal die Leute. Er hat Leuten Gutes getan. Ja, er stand für den Namen Jesus Christus da, aber er hatte doch diese Botschaft in dem Sinne nicht zu verantworten, oder? Nicht so, wie Jesus Christus leibhaftig da langgelaufen ist und hat den Leuten klar gemacht, was denn der Wille Gottes ist. Was war der Angriffspunkt? Was haben die Leute ihm vorgeworfen? Nur ein Punkt. Du gehörst doch auch zu dem. Und das ist doch genau der Punkt, der uns auch angreifbar macht, oder nicht? Wir gehören doch auch zu ihm. Wurde Petrus denn wegen seiner Gutmütigkeit da angegriffen von den drei Leuten? Nee, ne? Nur der Fakt, dass er zu Jesus Christus gehört, hat ihn dieser Kritik ausgesetzt. Ist das so eine schwere Tat, zu Jesus Christus zu gehören? Ich glaube, für diese unsichtbare Welt schon. Ja? Wir identifizieren uns erst einmal nicht durch unser Verhalten, sondern zu wem wir gehören. Ja? Du schleppst durch den gesamten Alltag den Heiligen Geist mit und es ist klar, wenn du den Raum betrittst, zu wem du gehörst. Die Kritik ist nicht bei einem Fehler zu suchen, den der Petrus gemacht hat, sondern die Kritik und die Angreifbarkeit, die lag in seiner Zugehörigkeit. Und ich denke, bis heute reicht es aus, zu Jesus Christus zu gehören und sich dadurch hohen Spott und Kritik auszusetzen. Ja, wie hier, kommen hier Affen und Dinosaurier und du, hä? Hier 7 Tage hast einer eine Waffel. Kann doch wohl nicht sein. Ja? Oder der Anspruchsgedanke, ja? Oh, Christen müssen so und so sein. Meine Güte, ey, ich habe 3 Jahre die Bibel studiert und bin immer noch ganz verwirrt, was ich alles tun und lassen soll. Und der denkt, er wüsste es. Das soll er mich mal aufklären. Nein, war ein Spaß. Aber versteht ihr, was ich meine? Ja? Es kommt, wenn klar wird, wohin wir gehören, setzen wir uns automatisch Kritik aus. Weil, wem gehört denn diese Welt? Wer ist denn derjenige, der den Herrschaftsanspruch hier auf diesem Planeten geltend machen möchte? Zwar vergeblich, aber... Ja? Und eins muss uns klar sein, kleiner Ausflug in der Theologie. Aus dem Himmel ist er rausgeflogen. Da kann er nicht mehr sein. Und sein Ziel ist es doch, gegen Jesus Christus zu kämpfen, oder nicht? Gegen die Vorherrschaft Gottes möchte er kämpfen und angehen. Und wen hat er da als einziges Ziel nur noch? Im Himmel kann er ja nicht mehr sein. Ja, das sind wir. Du gehörst doch auch zu dem. Wir können hier sehen, und ich denke mal, das ist schon eine Wahrheit, die für uns wichtig ist, wenn wir hergehen und über diese sinnlose Frage nachdenken, warum jetzt ich schon wieder? Warum passiert mir das schon wieder? Und warum genau jetzt in dem Augenblick? Und nee, das kann ich jetzt gar überhaupt nicht brauchen. Warum erleben wir diesen Druck so stark? Woher kommt der? Römer Kapitel 8 gibt uns da eine Antwort. Vers 16, ich lese das gerade mal vor. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Das haben wir auch in den vorherigen Predigten so gehört, ne? Auch der zweite Teil ist auch noch super einleuchtend. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Amen. Da kommt aber noch ein Teil. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Bist du ein Erbe? Dann erbst du nicht nur die Kindschaft, die Sohnschaft, die Vormacht, die Gott dir gegeben hat, die Stellung und Position, die er dir gegeben hat, sondern du erbst auch ein Stück des Leides, was Christus am Kreuz getragen hat. Das, was Jesus dort erlebt hat am Kreuz, die Anfeindung und auch was geistlich dort abgegangen ist, davon erbst du auch ein Stück. Die Bibel, die spricht davon, dass wir hergehen und wir können nicht nur so diesen Wohlfühl-Wellness-Faktor rausnehmen, so, ah, du bist ein Kind Gottes und angenommen und toll und lieb und klasse. Da gibt's noch eine andere Seite der Medaille, die zweite Seite der Medaille, die sagt, hey, da ist einer gegen dich. Auf der einen Seite ist einer für dich, er hat alles getan. Jesus Christus ist gekommen, er ist gestorben, er hat dich gerettet, er hat dich erlöst, er hat dich befreit. Er hat dir seinen Geist gegeben, er hat dich damit versiegelt. Du hast das Versprechen bekommen, dass du mit ihm in der Ewigkeit sein wirst. Aber auf der anderen Seite hast du einen Feind gewonnen, der hergeht und gegen alles vorgeht, was mit Gott zu tun hat. Und wir können nicht hergehen, ja? Und uns da so die Rosinen herauspicken, weil dann haben wir ein Problem mit uns, mit unserem Denken, weil wir müssen uns immer die Frage stellen, ja, wenn denn alles so toll ist, warum ist es denn nicht toll? Deswegen ist es wichtig, dass wir hergehen und diesen Wohlfühlfaktor ein bisschen minimieren und wirklich das in Betracht ziehen. Das Komische an Leiden ist es ja, dass es immer zum unpassendsten Augenblick überhaupt kommt, oder? Und das Problem am Leiden ist, dass wir es hin und wieder mit Stress verwechseln. Ja, finde ich schon, oder? Oh, ich bin so unter Druck und Stress und oh, lass mich mal in Ruhe und allein und überhaupt und so. Aber es ändert nichts, oder? Kannst den ganzen Sonntag auf deiner Couch verbringen, ja, da rumhängen, ja, Männer wohnen ja, habe ich neulich auf einer Comedy-CD gehört. Männer wohnen, also die sitzen und wohnen und Frauen, die wurschteln so durch die Wohnung, so mal lauter, mal leiser. Und Männer wohnen. Also ich setze mich auch auf meine Couch und unterhalte mich gerne mit meiner Raufasertapete, weil die widerspricht mir nicht. Ach, und dann ist das toll, oder, da zu sitzen und zu sagen, ja, Welt, lass mich doch in Frieden. Das Problem ist, wenn ich meine Couch verlasse, da trifft mich die Welt auch wieder ganz hart. Spätestens dann, wenn meine Frau was von mir möchte und macht mir das dann auch noch irgendwie klar, also so verbal oder so, ja. Stellt mir mal den Kercher hier vor die Couch und sagt, du Schatz, wir haben das gekauft, um zu benutzen, mach doch mal. Aber es ändert sich nichts. Ja? Es ändert sich nichts. Und wir müssen uns überlegen, woher kommt dieser Druck? Woher kommt diese Lüge, die gegen uns aufgebracht wird, die wir vielleicht erleben? Diese Grundhaltung vielleicht, zu streiten. Oder auch das zu tun, was nicht im Willen Gottes ist. Und es liegt daran, dass wir angefeindet werden. Da gibt es jemanden, der hat wirklich was dagegen, dass wir zu seinen Kindern gehören. Ich denke mal, es gab mal einen Kirchenvater, der ist hergegangen und hat ein sehr interessantes Zitat gebracht. Der hat gesagt, er hat es ernst gemeint und zu seiner Zeit war das noch viel, viel realer als heute. Damals war es dein Todesurteil, wenn du Christ geworden bist. Ja, das, was wir heute haben, das würde ich mal sagen, sehr angenehmer Faktor. Wir reden ja hier sehr stark über Argumente, die wir so erleben. Aber vor allen Dingen, dass wir emotional angegriffen sind und dass wir hergehen und wir erleben permanent, ja, dass wir versuchen, unsere Lebensbereiche unter Kontrolle zu halten und wir stehen immer am Abgrund und denken, boah, meine Güte, ich verliere das jetzt alles. Ja, ich habe hier nicht die Kontrolle. Meiner Meinung nach macht das nicht viel Sinn, die Kontrolle zu behalten, weil es gibt jemanden, bei dem das alles schon mal vorübergegangen ist. Der hat die Kontrolle. Und es ist das Wichtigste, dass man zu ihm gehört und sich ihm öffnet, anstelle herzugehen und versuchen, selber alles unter Kontrolle zu haben. Auf jeden Fall, dieser Kirchenvater hat einmal gesagt, dass die Verfolgung das Brot der Kirche ist. Und hat damit gemeint, dass da, wo Verfolgung ist, da erlebt man, dass die Kirche auch wächst. So, richtige physische Verfolgung. Und ich denke mal, der hat ein kleines Geheimnis verstanden und begriffen. Das war schon im 3. Jahrhundert, also 300 Jahre, nachdem Jesus Christus gelebt hat. Was wir heute ein bisschen vergessen haben, dass wir hergehen und wir über dieses Leid herrschen und dass wir hergehen und sagen, nein, wir sind erlöst davon. Und wir haben ganz andere Mittel zur Verfügung gestellt bekommen in unserer Sohnschaft, dass wir hergehen können und können damit anders umgehen. Das Prinzip Gottes, und das sehen wir in der Heilsgeschichte und überhaupt gerade da in den Bereichen in der Welt, ja, wo im Moment Erweckung abgeht. Je mehr Verfolgung da ist, desto mehr Herrlichkeit erleben die Gemeinden an den Punkten, ja, wo sie unter Druck geraten. Je mehr Verleumdung da ist, desto mehr Segen erleben Gemeinden da, ja, wo sie verfolgt werden. Warum? Weil wir seine Kinder sind. Und ich denke mal, wir sollten hergehen und sollten den Stress in unserem Alltag wirklich mal geistlich beleuchten, in einer anderen Art und Weise. Woher kommt denn der? Werde ich hier angegriffen? Meiner Position als Christ, ja, entzogen, damit ich falle in meinem persönlichen Umfeld, weil physisch werden wir nicht verfolgt, also zumindest nicht in den nächsten 5 Jahren. Das können wir knicken. Das heißt, wir haben mit einer anderen Art und Weise des Kampfes zu tun, die sehr stark emotional abgeht, die sehr stark mit uns zusammenhängt, die sehr stark auch mit unseren Schwächen zusammenhängt. Und ich denke mal, da müssen wir sehr, sehr aufmerksam sein. Interessant ist, dass dieses, was wir, ich nenne das jetzt mal wirklich einen Angriff, dass das, was wir als Angriff erleben, immer eine Art und Weise zur Folge hat, nämlich die Frage nach der Beziehung, die wir haben zu Jesus Christus. Der Feind, und ich denke mal, ihn gilt es da ein bisschen in Verzweiflung zu bringen. Weil, was macht denn Leid mit uns? Oder sollte es machen? Sollte uns doch immer näher an das Herz Gottes bringen, oder nicht? Weil er ist derjenige, der die Lösungen anbietet. Er ist derjenige, der uns die Verheißungen anbietet. Er ist derjenige, der gesagt hat, du bist mein Kind, du gehörst zu mir. Und du wirst nicht über alle Maßen verfolgt. Das ist sein Versprechen. In Johannes 15, Vers 20 steht, erinnert euch daran, was ich gesagt habe. Ein Knecht steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf das gehört haben, was ich gesagt habe, werden sie auf euch hören. Ja, wir sind in die absolute Freiheit hineingeboren. Ja, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Wir haben aber keine Verheißung dafür, dass alles glatt läuft. Wir haben keine Verheißung dafür, dass wir nicht angefeindet werden. Wir haben keine Verheißung dafür, ja, so volksbankmäßig, ja, wir machen den Weg frei. Der Weg zu Gott ist frei. Aber das heißt nicht, dass alles super läuft. Super klasse. Und ich entdecke immer wieder den Anspruch bei uns, dass es super glatt laufen muss. Und wir komplett orientierungslos, außer Plan laufen, wenn wir hergehen und stellen, boah, da ist ja jetzt aber ein großer Felsblock, wo kommt denn der jetzt her? Hui, zu wenig stille Zeit gemacht. Wir haben die Möglichkeiten hier daran zu wachsen. Wir haben die Möglichkeiten hier denjenigen kennenzulernen, der das aus dem Weg räumt. Aber wir haben kein Versprechen dafür bekommen, dass alles wunderbar läuft. Ja? So mosemäßig teilt sich das Meer und wir laufen trockenen Fußes durch. In der Beziehung zu Gott stimmt dieses Bild. Wir können immer zu Gott kommen. Aber in der Beziehung unseres Lebens sieht es ein bisschen anders aus. Tja, da fragen wir uns immer, wozu? Wozu der ganze Kram? In Matthäus Kapitel 5, Vers 10 steht, glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach dem Willen Gottes leben. Aha, haben wir ja schon mal ein Gradmesser? Denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Nicht, weil du schlecht bist. Falscher Indikator. Nein, nein, nein. Dir widerspricht man nicht. Ja, weil du so eine Flachpfeife bist. Auch wenn du es vielleicht denkst, nein, du gehörst zu jemand anders. Und jetzt kommt der schwierige Teil, Vers 12. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Wozu das alles? Hey, wir werden Lohn empfangen. Wir werden Lohn empfangen, wenn wir hergehen und dieses Spiel verstehen, und wenn wir in der Lage sind, das, was wir in unserer Erbschaft erhalten haben, an Werkzeugen effektiv und gut einzusetzen. Es hat aber auch ein paar Konsequenzen. Die Bibel spricht an einer Stelle, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Wieso ist das möglich? Ich denke mal, wir müssen verstehen, dass diejenigen, die uns angreifen, ich will das mal so nennen, die stellen ihr Leben zur Verfügung, dass das passieren kann, dass das uns passieren kann, dass wir durch andere Leute getroffen werden. Aber wenn wir hergehen und das persönlich nehmen und das nicht als geistlichen Angriff verstehen, dann haben wir das Problem, dass wir denjenigen, durch den der Angriff kommt, dass wir den verdammen. Und das ist nicht in Ordnung. Genauso auch wie hier in der Gemeinde. Wir sollten nicht gegen Meinungen und Geschwister kämpfen. Das bringt gar nichts. Ja, wir haben im Epheser, da muss ich gerade mal gucken, den habe ich hier irgendwo auch stehen. Da, ich sag's einfach mal. Da steht, dass wir ja nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Und nehmt das mal persönlich. Wir brauchen niemanden persönlich verdammen. Der hat mir Unrecht getan. Der hat sich an mir versündigt. Nehmt das als Angriff, der aus einer Richtung kommt, aber nicht von der Person. Dann sind wir auch in der Lage, herzugehen und jemanden zu vergeben. Dann sind wir auch in der Lage, herzugehen und zu sagen, okay, ich werte das als Angriff, aber die Person, die ist trotzdem zu lieben, zu wertschätzen und zu achten. Wenn wir hergehen, wir verstehen dieses Spiel nicht, dann reden wir immer von der Person, die uns angegriffen hat. Dann reden wir immer von demjenigen, der uns so Unrecht getan hat. Wir können viel gelassener damit umgehen, wenn wir hergehen und verstehen, dass dieser Angriff geistlich zu sehen ist. Wozu das alles? Wir werden Lohn empfangen, wenn wir widerstehen und wenn wir dieses Spiel verstehen und dagegen angehen. Praktische Frage, was können wir tun? Was können wir dagegen tun? Interessant ist, dass die Bibel sagt, in einer anderen Übersetzung von diesem Matthäusvers, den ich eben gesagt habe, ja, da steht drin, frohlocket, wenn ihr in Anfechtung fallet. Oder frohlocket, wenn ihr angegriffen werdet, wenn ihr verfolgt werdet. Schwierige Sache. Aber wenn wir das Ziel verstehen für Gott, nämlich, dass wir hergehen und Situationen, konkrete Situationen unseres Alltags nehmen, um näher zu Gott zu kommen, dann können wir auch frohlocken. Und wie aussichtslos ist der Kampf für Satan, wenn der hergeht, ja, und legt uns einen fetten Brocken da in unseren Alltag rein und wir sagen, ja, ist okay, ich bin jetzt fröhlich, so, da hast es. Das ist eine ganz andere Art und Weise des Denkens, wenn wir hergehen und wir nehmen wirklich unser Erbe als Anspruch dafür, herzugehen und zu sagen, ich habe doch jemanden, der einen ganz anderen Blick hat über mein Leben. Nicht nach dem Motto, oh ja, es wird schon alles gut werden. Die Bibel sagt, dass wir uns freuen sollen. Unsere Echtheit wird geprüft. Und wenn wir hergehen und wir werten Angriffe als Stress, ja, und versuchen das mit Wellness zu kompensieren, ich will das mal so sagen, ja, dann sind wir aber deswegen am Ende nicht geistlich fitter, nicht widerstandsfähiger und nicht besser dran. Deswegen lasst das mit der Couch und beschäftigt euch mit Gott selber. Ja, wenn wir Angriffe empfangen, dann müssen wir hergehen und müssen aufstehen und müssen sagen, okay, jetzt freuen wir uns. Weil da versucht irgendeiner wieder Hand anzulegen an unser Leben, da rumzuschrauben und rumzumachen, ja, und versucht das in Frage zu stellen, was Gott festgesetzt hat. Zweitens, die Freude am Herrn ist unsere Kraft, die ist unsere Stärke. Wir haben eine Zukunftsperspektive, deswegen können wir uns freuen. Wir sind erlöst, wir sind gerettet. Wir müssen nicht frustriert sein, wenn wir Angriffe bekommen. Und wenn es mal nicht so funktioniert, brauchen wir nicht gleich, ja, auf dem Boden zu liegen, sondern wir können uns freuen, weil wir eine andere Perspektive in unserem Leben haben. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 14 steht, ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr Christen seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit bei euch ist. Ein toller Anspruch für eine charismatische Gemeinde. Daran zeigt sich nämlich, wie der Geist Gottes bei uns ist. Anhand der Angriffe, die wir haben, überleben, die wir meistern und wo wir siegreich rausgehen. Wenn du es nochmal lesen möchtest, 1. Petrus 4, Vers 14. Inwieweit setzt du dich denn Kritik aus? Inwieweit gehen wir her und lassen das überhaupt zu? Und ich denke mal, das ist für mich in der Predigt hier, war das auch eine Frage für mich persönlich, ja? Wo erzähle ich denn, dass ich Christ bin? Ich glaube, wir fangen schon einen Schritt vorher an, dagegen zu arbeiten, dass ich mich Kritik nicht aussetze. Drittens, wie war die Situation, als der Saulus kurz vor Damaskus ist? Er hatte eine Erscheinung gehabt vom Herrn und die hat ihn eine Frage gestellt. Saul, Saul, warum verfolgst du meine arme Gemeinde? Oder? Oder was hat Jesus gesagt zu ihm? Warum verfolgst du mich? Wie bewertet Jesus Christus Angriffe auf dich? Er macht es zu seinem persönlichen Ding. Das sollte eigentlich jetzt nicht so aus diesem Zitat herauskommen, als Jesus das gesagt hat. Aber er hat doch nicht gesagt, Saul, Saul, warum hast du hier Stephanus und so, ne? Oder die Gemeinde? Warum verfolgst du die? Nein, er hat gesagt, warum verfolgst du mich? Und nehmt das mal als Trost. Diejenigen, die euch angehen, die meinen euch nicht. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, wenn du angegriffen wirst, wie sieht Jesus diesen Angriff? Als Angriff auf ihn persönlich. Deswegen musst du nicht als Gewinner und als Sieger aus diesem Angriff hervorgehen, sondern Jesus. Und er hat alles dafür getan, dass er als Gewinner am Ende dasteht, oder? Wir müssen nicht in jeder Situation als der, so tschakka, ich habe gewonnen, Argument, paff, und wieder erledigt. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Die Leute würden gerne gegen Jesus kämpfen und haben dich vor Augen. Und du bist sein Repräsentant. Deswegen musst du nicht gewinnen. Lass Jesus gewinnen. Viertens, was wir dagegen tun können. Ich habe das mal überschrieben mit: Überprüf, ob du mit den richtigen Waffen kämpfst. In Epheser Kapitel 6, Vers 12, den ich eben gemeint habe, steht: Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Das reicht eigentlich schon. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Steht dir ein Mensch im Weg? Du kämpfst nicht gegen Menschen. Du wirst Menschen hassen, wenn du diesen Blick hast. Du wirst sie verachten. Du wirst sie in Frage stellen. Du wirst dich ärgern. Du wirst deinen persönlichen Kampf auf eine Person fixieren. Und was macht das mit dir? Du wirst nicht konform dessen leben können, was Jesus gesagt hat, nämlich der sagt, liebe deine Feinde. Du wirst deine Feinde nur dann lieben können, die, die gegen dich arbeiten, wenn du es verstanden hast. Du kämpfst nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Es geht nicht um Menschen. Es geht um Jesus. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass jede Schlacht, die er anfängt, ja, die möchte er gegen Jesus gewinnen. Und kann er das? Nein. Er hat verloren. Und deswegen sei nicht gegen diejenigen, die er als Werkzeug benutzt, ja, sondern sei für Jesus. Das reicht. Sei für Jesus und gewinne diejenigen. Fünftens, was wir dagegen tun können, wenn wir in Angriffen sind oder wenn wir das gerade erleiden oder erleben: Suche seine Gegenwart. Punkt 1, alleine. Ja, nimm dir Zeit und beschäftige dich mit Jesus, mit seinem Willen, mit dem, was sein Wort sagt. Schau rein in die Bibel, ja, lies mal wieder ein bisschen mehr als ein Kapitel. Mach mal einen Brief durch mal wieder. Ja, wäre doch eine tolle Sache. Suche seine Gegenwart, aber auch in Gemeinschaft. Die Couch bringt dich nicht weiter. Tut sie nicht. Sondern nur, wenn wir hergehen und verstehen, dass wir alle in diesem Kampf sind und uns gegenseitig ermutigen. Ja, das mit dem Fröhlichsein habe ich jetzt auch nicht so unbedingt drauf. Deswegen lasst uns ermutigen. Ja? Und ich denke mal, lasst uns auch diejenigen ermutigen, die gerade mit dem Glauben angefangen haben. Unsere Kids, die hergehen in der Schule, gerade Fragen gestellt bekommen und sagen, hier, Schöpfung und so. Es ist ziemlich unlustig, in der Clique zu sein und in der Clique zugehören und dann herzugehen und zu sagen, ja, das mit Jesus ist mir eigentlich wichtiger, das mit den Affen ist mir eigentlich vollkommen egal. Ist nicht so lustig, wenn man sich dann der Kritik aussetzt, weil einem das Leben mit Jesus wichtiger ist, als die Wahrheiten, die diese Welt zu verkündigen hat. Und wenn wir nicht hergehen und lernen, uns gegenseitig zu ermutigen und herzugehen und zu sagen, komm, es lohnt sich zu bestehen, dann werden wir straucheln. Und stell dir selber die Frage, wie oft dir ein Anruf wünscht von jemandem, der hergeht und sagt, du, ich habe da einen Bibelvers für dich. Deswegen probier es mal aus bei jemand anders. Sechstens und letzter Punkt. Die allergrößte Waffe, denke ich, um gegen diese Angriffe zu bestehen, ist die Liebe. Oder? Damit kannst du denjenigen treffen, von dem der Angriff kommt. Weil du ein komplett anderes Konzept hast als derjenige. Jetzt muss ich dir aber mal die Meinung sagen. Das ist toll, ich hab dich lieb. Lasst uns die Leute lieben. Wir sollen feurige Kohlen, Ja, sollen wir auf unseren Fallen sammeln. Das heißt, wir sollen liebenswürdige Argumente in sein Denken fallen lassen. Und das kriegen wir nicht her, wenn wir im Rahmen dieser Welt antworten und jeder, der uns angreift, holen wir die Kettensäge raus und machen jeden nieder. Funktioniert nicht. Die Bibel hat ein anderes Konzept. Das ist das Konzept der Liebe. Und ich denke mal, wenn wir verstanden haben, dass diese Liebe Menschen zum Schmelzen bringt und sie sich fragen in ihrem Herzen, warum hält er denn das so aus? Warum kann er diese Ungerechtigkeit ertragen? Dann sind wir auch in der Lage, andere Leute zu gewinnen, wenn wir den Kampf dahinter verstanden haben. Positiver Aspekt zum Schluss. Mit der Liebe hört diese Predigt auf. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.